Ja, ach so, ich weiß gar nicht, ob ich mich eben vorgestellt habe. Vielleicht tue ich das noch, Christoph Funk. Ich bin Pastor von dem Gemeindegründungsprojekt, weil wir ja doch heute ein paar Gäste da haben, was sehr cool ist. Als Erklärung vorweg, wir haben Predigtreihen und aktuell sind wir in der Predigtreihe über das Vater Unser. Und heute, das werde ich gleich vorlesen, geht es um eine dieser Bitten im Vater Unser. Und ich fand das ganz cool, weil es hat schon oder es passt auch ganz gut zu dem Anlass, zu der Taufe, die wir heute gefeiert haben. Ich möchte uns den Predigttext vorlesen, der steht im Matthäusevangelium, und zwar Kapitel 6. Der ist auch in dem Programmheft und auch hier vorne mitzulesen. Also Kapitel 6 und ich lese die Verse 12 und dann Vers 14 und 15. Da heißt es: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ein relativ kurzer Text. Wir sind sonst auch längere Texte gewohnt. Aber ich glaube, eins ist ziemlich schnell klar. Heute wird es um das Thema Vergebung gehen. Darum geht es in dieser Bitte. Um das Vergeben, also bekommen und gleichzeitig das Vergeben gewähren. Und ich weiß nicht, wie dir das so geht mit dem Thema Vergebung. Ich finde, es ist ein ziemlich cooles Thema. Also, beziehungsweise Vergebung ist eigentlich eine coole Sache. Ich finde, es hat so ein bisschen so eine positive Vibration an sich. Ja? So ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen, je nachdem. Und vor allen Dingen dann finde ich das gut, wenn ich Vergebung brauche und sie auch kriege. Dann gefällt mir dieses Thema richtig gut. Wenn ich mal so wirklich, was soll ich sagen, vielleicht gar nicht so wirklich, sondern wenn ich merke, ich brauche einfach Vergebung von dem anderen oder von wem auch immer und ich kriege sie, das ist eine super Sache. Aber wenn ich über diesen ersten Wohlfühlfaktor so ein bisschen hinausgekommen bin und mir dann diese Verse hier durchlese, beziehungsweise diese Bitte genau, dann bringt mich das ehrlich gesagt so ein bisschen in eine schwierige Situation. Das Vaterunser ist ja ein Beispielgebet, das haben wir in den letzten Predigten immer wiederholt und auch gemerkt, wo Jesus ja nicht sagt, hier betet das immer so runter, leiert das hoch und runter, genauso wie ich es gesagt habe da, sondern nehmt das als so eine Art Gebetsgliederung für das, was euch auf dem Herzen liegen soll, packt das in eure eigenen Worte und betet das regelmäßig, täglich, vielleicht stündlich, wie auch immer, aber benutzt das, so könnt ihr beten. Das ist so eine Möglichkeit, wie ihr beten könnt. Und wenn ich das dann tue, wenn ich regelmäßig so bete, dann bete ich eben auch, vergib uns oder vergib mir meine Schuld, wie auch ich denen vergebe oder vergeben habe, die an mir, an uns schuldig geworden sind. Und dann lese ich quasi noch diese erklärende Fußnote, die Jesus dem hier hinzugefügt hat. Das ist ja interessant. Übrigens nur zu dieser Bitte passend, ergänzt da quasi nochmal diese zwei Verse in Vers 14 und 15, wo er dann sagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euch euer Vater im Himmel auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung auch nicht vergeben. Und dann merke ich, wird es plötzlich so ein bisschen anders in mir. Steve Timmis, das ist ein Pastor in England, ein Freund, den ich ganz gut kenne, der hat zu diesem Thema Vergebung Folgendes geschrieben. Es bedeutet, dass wenn ich Jesus wirklich nachfolgen will, ich vergeben, vergeben und vergeben muss. Und das ist erst für Anfänger. Sowas ist nicht einfach nur langwierig, sondern fühlt sich auch irgendwie ungemütlich an. Also ich glaube, es lohnt sich, ein bisschen intensiver da reinzugucken und darüber nachzudenken. Und ich möchte das anhand von vier Überschriften tun, mit euch jetzt mal das Thema Vergebung und diese Bitten ansehen. Das Erste, was ich als Überschrift gewählt habe, ist die Notwendigkeit von Vergebung. Das Zweite ist, was ist Vergebung eigentlich? Wie geht das? Also wie macht man das? Das Dritte ist das unverdiente Geschenk des Kreuzes und das Vierte die Schönheit von Vergebung. Also wir stürzen uns sozusagen hinein in das Thema die Notwendigkeit von Vergebung. Da gibt es so zwei Punkte. Einmal die Notwendigkeit für die Vergebung für mich und die Notwendigkeit, dass ich anderen vergebe. Ich starte mit dem ersten, die Notwendigkeit, dass mir vergeben wird. Worum bitte ich eigentlich, wenn ich dieses Vaterunser, diese Bitte ausspreche, vergib mir meine Schuld? Schuld ist ja eigentlich sowas, was wir unter Umständen auch kennen, hat eher mit der Bank zu tun, zumindest bei manchen, dass sie Schulden haben bei der Bank und da gerne die abbezahlen würden oder dabei sind, sie abzubezahlen. Aber dahinter steckt eigentlich die Denke oder die Überzeugung, dass wenn wir sündigen, Sünde immer Schuld bewirkt. Also deswegen kann man hier auch sagen, vergib uns unsere Sünden, weil letztlich, wenn wir gegen Gottes Willen verstoßen oder an anderen schuldig werden, also sündigen, dann entsteht immer etwas wie Schuld. Da fehlt plötzlich was, etwas, was ausgeglichen werden müsste. Und das nennt die Bibel in dem Fall Schuld. Also wenn ich diese Bitte bete, dann heißt das nichts anderes als, ich gestehe mir ein, dass ich schuldig geworden bin, dass ich gesündigt habe. Und interessant ist ja, dass diese Bitte sich ja an Gott richtet. Also vielleicht wird man ja eher denken, ja, vergib mir die Schuld, oder man müsste diese Bitte vielleicht an seinen Nächsten richten, also vergib mir die Schuld. Aber in diesem Fall richtet sie sich an Gott. Und das bedeutet eben auch, dass ich eingestehe, ich bin vor Gott schuldig geworden. Und wir brauchen Vergebung, weil wir immer wieder sündigen und schuldig werden. Grundsätzlich, wir brauchen diese Vergebung einmalig, grundsätzlich, so wie das Holger heute durch die Taufe ausgedrückt hat, aber wir brauchen sie halt immer wieder täglich. Und ich glaube, genau hier liegt ja ein Problem begraben. Zumindest stelle ich das so fest. Denn die Frage ist ja, wer sagt mir denn überhaupt, was Sünde ist, beziehungsweise was meine Schuld ist? Also wer legt das denn überhaupt fest? Wenn ich an keinen Gott glaube, und vielleicht tust du das nicht, weiß ich nicht, vielleicht keiner Religion angehörst oder an sonst irgendeine höhere Macht oder so glaubst, wer oder wem räumst du das Recht ein, über Wahrheit und Autorität zu bestimmen? Und wer hat das Recht, dir sozusagen zu sagen, was Schuld ist und was Sünde ist? Wenn du das nicht tust, wenn du nichts hast, keine höhere Instanz, dann ist Sünde, dann ist Schuld relativ. Dann ist Sünde allenfalls sowas wie zwischenmenschliches Fehlverhalten. Ja? Also das heißt, du hast deinen Partner, wenn du einen hast, angeschrien, ist nicht so toll, damit hast du ihn vielleicht verletzt, dann gilt das quasi als Sünde, als Schuld, was irgendwie wieder bereinigt werden sollte. Oder aber Schuld und Sünde ist dann sowas wie Verstoß gegen gesellschaftlich aktuell gültige Gesellschaftsnormen. Also Beispiel, angenommen, du wärst politisch rechtsextrem, ja, dann würdest du in unserer heutigen aktuellen Gesellschaft definitiv als falsch gelten mit dieser politischen Einstellung. 70 Jahre zurück war das komplett anders. Also ich sage nicht, das ist toll oder so, ich sage nur einfach, je nachdem, wie die Gesellschaft halt tickt, werden entsprechende Normen aufgestellt. Also wem gibst du das Recht, wer sagt dir eigentlich, was richtig und was falsch ist? Das ist ein Thema, da könnte man lange drüber nachdenken, mache ich heute nicht, es ist warm und wir haben auch nicht die Zeit dafür, aber es ist ein sehr spannendes Thema. Ich möchte uns lediglich die Antwort nennen, die die Bibel gibt. Und die ist ziemlich klar von Anfang an den ersten Seiten lesen wir es direkt. Es gibt eine Instanz, es gibt eine Person, eine dreieinige Person, die das festlegt, nämlich Gott. Und das ist der Gott der Bibel. Der sagt, was wahr und was falsch ist. Und der sagt, was Sünde ist und wie sozusagen Schuld bei uns entsteht, nämlich wenn wir gegen seinen Willen, seinen geoffenbarten Willen verstoßen. Und ich möchte das kurz skizzieren, was die Bibel nennt. Die Bibel sagt nämlich, sie hat, dass Gott uns als Menschen geschaffen hat mit einem Ziel, nämlich ihn anzubeten, ihm zu dienen und letztlich andere Menschen zu lieben. Aber wir als Menschen haben gedacht, ach komm, das brauchen wir nicht, wir wissen das besser und haben uns gegen Gott aufgelehnt, haben uns von ihm abgewandt und wollten lieber selber unser Glück und unser Schicksal in die Hand nehmen, wussten es besser als er. Und das musste schief gehen und es ist schief gegangen. Wir haben uns quasi mit dem Lossagen von Gott auch von der Quelle des Lebens, dem Geber des Lebens, getrennt. Und ihr kennt das, wenn man Blumen abschneidet von der Wurzel, dann dauert es vielleicht noch anderthalb, zwei Wochen, je nachdem, ob sie von Aldi oder von woanders gekauft worden sind. Und dann irgendwann setzt die Verwesung komplett ein und dann muss man die auch wegschmeißen. Warum? Weil sie von der Quelle, von der Wurzel des Lebens getrennt sind. Und so ist es auch bei uns Menschen. Wir haben uns von Gott losgesagt und deswegen ist der schleichende Tod von Anfang an, von Geburt an, sozusagen alles bestimmt in unserem Leben. Und der Tod ist todsicher über unserem Leben. Es kommt in Phasen sozusagen. Jeder, der älter wird und so langsam vielleicht die 40 erreicht hat, weiß, wovon ich spreche. Auch wenn wir uns manchmal noch sehr lebendig fühlen. Aber es kommt in Schritten. Das ist die Folge von dieser Abwendung von Gott. Gott hat uns Menschen als Menschen geschaffen, die Anbeter sind, die Sinnsucher sind, die Glückssucher sind, die auf Höheres hin bezogen sind. Das hat sich auch nicht geändert. Das tickt nach wie vor in uns, das ist in uns. Nur dummerweise suchen wir all das nicht mehr von Natur aus bei Gott, sondern in allen möglichen anderen Dingen. Der Schriftsteller David Foster Wallace hat 2005 eine Rede vor einem Abschlussjahrgang von einem College gehalten. Das war kurz vor seinem Selbstmord. Und er hat etwas sehr Interessantes gesagt. Er hat Folgendes zu diesem Abschlussjahrgang gesagt. Ihr findet das Zitat auch in dem Programmheft. Wir alle beten etwas an. Wir können nur das Objekt frei auswählen. Und ein einleuchtender Grund, sich dafür eine Art Gott oder spirituelles Anbetungsobjekt auszusuchen, ist, dass so ziemlich alles, was man anbeten kann, uns bei lebendigem Leibe auffressen wird. Wenn ihr Geld und materielle Güter anbetet, werdet ihr daraus euren Lebenssinn, wenn ihr daraus euren Lebenssinn zieht, dann werdet ihr davon nie genug haben. Wenn ihr euren Körper, eure Schönheit und sexuelle Attraktivität anbetet, dann werdet ihr euch immer hässlich fühlen. Und wenn ihr mit der Zeit das Alter, und wenn mit der Zeit das Alter seine Spuren hinterlässt, dann sterbt ihr 1000 Tode, bis euch die Trauer darüber einholt. Wenn ihr Macht anbetet, dann werdet ihr euch schwach und ängstlich fühlen und noch mehr Macht über andere haben müssen, um eure eigene Angst zu betäuben. Wenn ihr euren Intellekt anbetet und als kluge Menschen gelten möchtet, dann werdet ihr euch als Idioten und Hochstapler fühlen, die jederzeit auffliegen können. Aber das Bösartige an diesen Formen von Anbetung ist, dass sie unbewusst ablaufen. Es sind die persönlichen Standardeinstellungen, die in jedem von vornherein eingestellt sind. Wir suchen Sinn und Erfüllung woanders als bei Gott. Das ist Sünde und scheitern damit. Und wir können gar nicht anders. Es sind die persönlichen Standardeinstellungen, die ganz automatisch ablaufen. Und damit unterliegen wir der, was die Bibel die Macht der Sünde nennt. Wir sind Sünder. Wir sündigen nicht nur, wir tun nicht nur Falsches, wir sind es auch. Ja, sagst du vielleicht, das ist ja schön und gut, aber ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich fühle mich gar nicht so schlecht. Und sündigen, wie du hier gerade behauptest, weiß ich nicht, tue ich vielleicht gar nicht so. Ich bin zwar nicht besonders religiös, aber ich bin ein guter Mensch. Und darauf kommt es doch vor allem an, oder? Ein guter Mensch zu sein. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Stell dir einmal vor, da ist eine arme Witwe. Die hat einen einzigen Sohn. Und diese Witwe lehrt ihren Sohn eine ganz wesentliche Sache, nämlich die, dass er sein Leben so führen soll. Er soll immer die Wahrheit sagen, er soll hart arbeiten und er soll den Armen helfen. Diese Frau verdient total wenig, aber sie kann ihrem Sohn mit ihren kümmerlichen Ersparnissen ein Studium finanzieren und ermöglicht es ihm auch. Der Sohn ist erfolgreich, er hält sich daran, er arbeitet hart, macht seinen Abschluss. Doch nachdem er seinen Studienabschluss gemacht hat, wechselt er kaum noch ein Wort mit seiner Mutter. Gelegentlich schickt er vielleicht eine Weihnachtskarte, aber er besucht sie nie mehr. Er reagiert weder auf ihre Telefonanrufe noch auf ihre Briefe. Aber er lebt genauso, wie sie es ihm beigebracht hat. Ehrlich, fleißig und großherzig. Wären wir nicht alle der Meinung, dass es nicht ausreichend ist, wenn er zwar als guter Mensch lebt, aber die Person vernachlässigt, der er alles verdankt? Wenn Gott uns geschaffen hat und wir ihm alles verdanken, aber nicht für ihn leben, sondern nur gute Menschen sind, dann ist das ebenso daneben. Wir stehen alle in einer Schuld, die zu begleichen ist. Und insofern sind wir schuldig vor Gott, nämlich dass diese Beziehung zu ihm, dass wir die vermeiden und nicht haben wollen. Wir brauchen Vergebung, das ist notwendig und wir brauchen sie einmalig, wir brauchen sie täglich. Ich bin neulich an so einem schönen heißen Sommertag wie dieser mit meinen Jungs Fußball spielen gewesen, hin und wieder mache ich das. Und ich weiß nicht, ob die so doll geschwitzt haben, aber ich kam zumindest schwitzend und gefühlt auch stinkend nach Hause. Und dann habe ich das gemacht, was sich anbietet. Was würde man so machen, wenn man so nach Hause kommt? Was macht ihr dann normalerweise so? Gut, ich bin duschen gegangen. Ich weiß nicht, was ihr dann normalerweise macht. Ich bin unter die Dusche gegangen, mich wieder frisch gemacht und bin danach, weil es immer noch schön war, dann barfuß raus bei uns in den Garten gegangen, habe das Wetter weiter genossen. Und ich habe festgestellt, abends, als es dann reinging und irgendwann dann auch in Richtung Bett ging, dass ich ziemlich staubige, dreckige Füße bekommen habe. Der Rest war schick, war sauber, roch gut und so weiter und so fort. Aber meine Füße, die brauchten vor dem Zu-Bett-Gehen noch so eine Extra-Behandlung. Nochmal gewaschen werden, damit die dann auch sauber sind. Und so ist das auch mit Vergebung. Jesus sagt das selber mal in einem ganz ähnlichen Beispiel. Er sagt, wir brauchen diese generelle Vergebung für unser Leben. Wir brauchen diese generelle Reinigung unserer Schuld, unserer Sünde. Aber dann brauchen wir auch eine tägliche Fußwaschung, ja, dass wir das, was so in unserem Alltag an Sünde, an Schuld kommt, wir auch vergeben bekommen. Holger hat das heute in der Taufe sehr deutlich gemacht, diese generelle Vergebung. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich habe erkannt, ich bin sündig vor Gott und ich brauche Vergebung. Und das drücke ich aus mit der Taufe und sage hier, so wie ich da jetzt untergetaucht werde, wieder auferstehe, so wasch mich rein von meiner Schuld. Aber Holger und jeder von uns auch braucht das jeden Tag, denn Holger ist jetzt nicht ein Heiliger in dem Sinne, dass er nicht mehr sündigt und keiner von uns, sondern das passiert immer wieder und das betrübt unsere Beziehung zu Gott, aber auch zu unseren Mitmenschen, je nachdem, was es ist. Und deswegen brauchen wir diese tägliche Fußwaschung. Und deswegen sagt Jesus im Vaterunser genau das: Vergib uns unsere Schuld. Die Schuld, die wir uns auf uns laden, die Sünde, die da ist. Damit die Beziehung zu Gott wieder durchlässig ist. Seht ihr, wenn wir das beten, wenn wir sündigen, dann sind wir nicht plötzlich nicht mehr Kinder Gottes, wenn wir diese Generaldusche mitbekommen haben. Wir bleiben das. Aber unsere Beziehung zu Gott ist betrübt. Und das möchte Gott nicht. Und deswegen gibt er uns dieses tägliche Gebet und sagt hier, ihr braucht Vergebung eurer Schuld. Soweit, so gut. Aber da steht ja eben nicht nur, vergib uns unsere Schuld, sondern vielleicht das Schwierige, die Notwendigkeit, anderen zu vergeben, wie auch wir anderen vergeben haben, beziehungsweise immer wieder vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und jetzt kann es sein, das weiß ich nicht, wenn du noch einigermaßen wach bist und mir folgen konntest, dass du innerlich sagst, ja, gut. Aber da müsste ich gleich ein paar Sachen zu sagen, denn diese Vergebung von anderen, die hat doch Grenzen. Also bis zu einem bestimmten Maße alles gut, wir sind ja auch irgendwie hier in der christlichen Gemeinde und so weiter, Nächstenliebe, solche Stichworte. Aber ganz konkret, meine Vergebung hat irgendwann auch Grenzen. Und bevor ich auf solche Sachen eingehe, möchte ich eigentlich zwei Sachen machen. Ich möchte einmal erst gucken, was ist denn eigentlich Vergebung, und dann möchte ich euch zwei Geschichten erzählen. Also ich starte mal mit, was ist eigentlich Vergebung? Vergebung ist eine Entscheidung, ein Entschluss und nicht ein Gefühl. Ich glaube, für viele von uns kommt Vergebung deshalb nicht in Frage, weil wir ein falsches Bild davon haben, was es ist und was es nicht ist. Warum auch immer lebt in uns die romantisch-idealistische Vorstellung, dass Vergebung nur dann möglich und angebracht ist, wenn ich mich auch danach fühle oder meine Gefühlswelt mich dazu drängt. Angenommen, dich hat jemand gehänselt, keine Ahnung, gemobbt heute, auf der Arbeit, hat falsche Sachen über dich erzählt, ja, dann ist es wahrscheinlich so, dass in dir Gefühle da sind wie Hass, Wut, Rache, keine Ahnung, je nachdem, wie stark das ist. Also deine Gefühle sprechen definitiv gegen Vergebung in diesem Moment. Und ich glaube, normalerweise fahren wir dann so eine Strategie wie Angriff, also entweder wir gehen zum Gegenangriff über oder diese noch vielleicht verbreitetere Strategie Gras über die Sache wachsen lassen. So lange, bis sich diese Gefühlswelt beruhigt hat und die Sache irgendwie so ausfadet. Geklärt ist sie nicht unbedingt, aber sie fadet aus. Also wir warten manchmal so auf eine veränderte Gefühlslage. Und warum? Warum wollen wir in diesem Moment oder können wir oftmals in diesem Moment nicht schon vergeben? Weil ich glaube, manch einer von uns sich so heuchlerisch vorkäme. Wenn wir quasi sagen, ja, wir wollen dieser Person vergeben, aber meine Gefühle sind so anders, dann kommen wir uns irgendwie unauthentisch, unehrlich, ja heuchlerisch vor. Aber das ist ein Riesenirrtum und ich glaube etwas, was man grundsätzlich lernen muss, dass nicht automatisch, wenn die Gefühle in die eine Richtung geht und man aber was anderes tut, man automatisch ein Heuchler ist. Bestes Beispiel macht jeder von uns, vermute ich zumindest mal, wenn morgens um 6 mein Wecker klingelt, ja, dann stehe ich meistens trotzdem auf, obwohl ich mich noch nie danach gefühlt habe. Alle meine Gefühle sind so, dass ich sage, ich möchte liegen bleiben, ich habe da keinen Bock zu und so weiter. Ich stehe trotzdem auf und ich bin kein Heuchler. Im Gegenteil, das ist total wichtig. Wenn ich sagen würde, jeden Morgen stehe ich um 6 auf mit Glücksgefühl und ich kann es kaum erwarten, aufzustehen, dann wäre ich ein Heuchler. Vergebung ist ein Entschluss und beginnt mit meiner Bereitschaft zu vergeben. Es hat in erster Linie, im ersten Schritt nichts mit meinen Gefühlen zu tun. Ich entscheide mich sogar für die Vergebung manchmal entgegen meiner aktuellen Gefühlslage, ohne Heuchler zu sein. Vergebung ist ein aktiver Prozess, das ist so der zweite Gedanke. Also es braucht meine Bereitschaft, aber dann wird es ganz konkret. Wenn jemand an mir schuldig geworden ist, bei diesem Entschluss, da möchte ich und entschließe das mit all dem, was ich wirklich will und sage, ich möchte diese Schuld, die die Person an mir begangen hat, nicht zurechnen. Ich möchte nicht, dass diese Schuld unsere Beziehung weiter definiert. Und ich wehre mich ganz aktiv gegen entsprechende Gefühle wie Groll, Wut oder Bitterkeit, insofern, als dass sie zu Bestimmern über mein Leben und mein Verhalten werden. Gegen Gefühle können wir ja nichts machen, die kommen. Aber was ich sehr wohl machen kann, ist, Gefühle dauerhaft zu kultivieren. Und dagegen wehre ich mich. Und zu dem Entschluss gehört auch, ich halte nicht an meinem Wunsch nach Genugtuung und Rache fest, sondern dieses Recht trete ich an Gott ab und sage, pass auf, du wirst Schuld auch beim Namen nennen und du wirst Gerechtigkeit schaffen, aber das ist jetzt nicht mein Job, sondern das überlasse ich dir. Ich bin in diesem Prozess sehr aktiv. Vergebung ist nichts Passives, sondern etwas sehr, sehr Aktives, nämlich insofern, dass wenn in bestimmten Situationen bestimmte Empfindungen wieder hochkommen und je nachdem, was passiert ist, wird das so sein, dann entschließe ich mich aktiv, diese Empfindungen nicht zu kultivieren. Ich habe es mal so genannt, ich lasse nicht zu, dass sie in meinem Inneren zum Nährboden für das Schimmelgemüse, Bitterkeit, Wut, Hass und Groll werden. Da bin ich sehr aktiv dran. Ich wehre mich dagegen. Und ich wehre mich ebenfalls dagegen, der Versuchung nachzugeben, die Dinge, die vergeben worden sind, die ich vergeben habe, immer wieder hochzuholen und sagen in bestimmten Situationen, ja genau, wie du damals das und das gemacht hast, ich wusste es doch und so weiter und so fort. Nein, die Sache ist erledigt. Und je nachdem, und das ist vielleicht sogar noch das Schwierigste, um wen es sich handelt, suche ich aktiv die Versöhnung und die Nähe zu der Person. Das ist natürlich bei krassen, missbräuchlichen Sachen nicht immer ratsam, das weiß ich auch. Aber bei den allermeisten Dingen, die wir erleben, würde ich jetzt mal behaupten, ist das möglich und ist das ein aktiver Schritt der Vergebung. Ich weiß selber, dass das nicht einfach ist, wenn man Personen hat, die einen wirklich verletzt haben, auf sie zuzugehen und Versöhnung zu suchen, die Hand zu reichen, Nähe wiederherzustellen. Aber das ist der aktive Prozess der Vergebung. Natürlich kann man jetzt die Frage auch stellen, was ist Vergebung nicht? Und das will ich auch kurz beantworten. Es ist nicht einfach über Unrecht hinwegsehen oder einfach nur wegzugucken und zu sagen, ach komm, wenn da Unrecht passiert, dem müssen wir nicht weiter nachgehen, das müssen wir nicht stoppen. Das ist Vergebung nicht. Es ist auch nicht eine falsche Durchhaltementalität zu propagieren, ja, die am Ende mehr Böses hervorbringt als Gutes. Also beispielsweise in einer Beziehung, der eine Partner wird ständig sozusagen missbraucht oder geschlagen, verprügelt oder so, dann ist Vergebung nicht automatisch, dass diese Person auch in dieser Partnerschaft bleiben muss. Ja, also das ist Vergebung nicht, aber dieses sehr aktive zu sagen, ich gebe meine Rache, Lust ab an Gott, ich wehre mich dagegen, dass diese Gefühle zu Bestimmern werden und ich gebe das Ganze ab, das ist der Prozess der Vergebung. Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, alles kein Problem, also beziehungsweise vielleicht ist es ein Problem, wenn es sich um die ausgeliehene DVD handelt, die ich bis heute nicht zurück habe und wo so ein bisschen Groll in mir wohnt oder so, oder wenn es der blöde Kollege von nebenan ist, der neulich so einen dummen Spruch in meine Richtung gemacht hat, da probiere ich das mal. Aber dann ist auch Schluss. Bei den richtig krassen Sachen geht das doch gar nicht, oder? Das ist mein nächster Punkt. Vergebung ist möglich durch Jesus. Ich habe eben gesagt, dass ich zwei Geschichten erzählen möchte und das will ich jetzt tun. Die erste Geschichte, die hat tatsächlich stattgefunden und in ziemlich schwierigen Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr euch das noch so bewusst ist. Die fand kurz nach der Zeit in Südafrika statt, wo die Apartheid beendet worden ist und wo die Regierung eine sogenannte Wahrheits- und Versöhnungskommission eingesetzt hat. Die hatte die Aufgabe, Fälle von politischen motivierten Verbrechen aufzuklären. Und eine Gerichtsverhandlung fand statt. Und in dieser Anhörung berichtete ein Polizist mit Namen Van de Broek, also wahrscheinlich mit holländischen Wurzeln, eine Tat, die er und ein anderer Polizist gemeinsam begangen hatten. Sie hatten damals, zu der Zeit der Apartheid, einen 18 Jahre alten Jungen erschossen und anschließend seinen Körper verbrannt, als wäre er ein Stück Grillfleisch. Und diese Untat haben die ausgelassen gefeiert mit Kollegen und so weiter. Und dann, 8 Jahre später, kam derselbe Polizist Van de Broek wieder zu demselben Haus, wo der Junge gewohnt hat, zu den Eltern. Er zwang den Vater des ermordeten Jungen aus dem Haus und die Frau wurde gezwungen zuzusehen, wie die Polizisten ihren Mann auf einem Holzstapel festbanden, Benzin über ihn gossen und ihn anzündeten. Die betroffene Mutter und Frau, mittlerweile über 70 Jahre alt, war bei dem Prozess anwesend. Und als der Richter ihr die Möglichkeit gab, auf den Bericht des Polizisten zu reagieren, könnt ihr euch vorstellen, wurde es mucksmäuschenstill in dem Gerichtssaal. So still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Der Richter fragte die Frau, gute Frau, was möchten Sie von Herrn Van de Broek? Was hättest du geantwortet? Die andere Geschichte, die ich erzählen möchte, die spielt irgendwo im Nahen Osten, viele, viele Jahre her. Die ist so nicht, hat so nicht stattgefunden, aber hätte stattfinden können. Da gab es einen König, der hatte viele, viele Diener, die ihm unterstanden und sein Vermögen verwalteten. Und eines Tages meldete man diesem König, dass einer seiner Diener eine enorme Summe seines Vermögens verloren hat. Und nicht einfach so, sondern weil er damit trotz anderer Anweisungen leichtfertig und mit sehr hohem Risiko gezockt hatte. Er hatte dabei alles verzockt. Der König ließ daraufhin den Diener vorführen und stellte ihn zur Rede. Und es stellte sich dabei heraus, dass es tatsächlich um eine Summe von umgerechnet 1 Milliarde Euro, also in heutiger Währung, ging und er die wirklich bei vollem Bewusstsein leichtfertig verspielt hatte. Einfach so. Der König tat, was er tun musste und forderte die Summe von ihm zurück. Aber weil es unmöglich war für diesen Diener, diese Summe jemals zurückzuzahlen, befahl der König, all sein Vermögen pfänden zu lassen und ihn und auch seine ganze Familie zur Zwangsarbeit zu verpflichten. Daraufhin warf sich der Mann vor dem König auf die Knie und bettelte, hab Geduld mit mir, bitte tu das nicht, ich will dir alles zurückzahlen. Lächerlich. Aber der König hatte Mitleid mit seinem Diener und er ließ ihm die komplette Summe und sprach ihn und seine Familie von der Zwangsarbeit frei. Er war ein freier Mann ohne Schulden. Als der Mann den Saal verließ und sich auf den Weg in sein Büro machte, traf er unterwegs seinen Nachbarn. Dieser Mann schuldete ihm 250 Euro. Als der ihn sah, packte der ihn bei den Schultern, schüttelte ihn und verlangte sein Geld zurück. Aber der andere konnte es ihm nicht zahlen, weil er gerade sein Portemonnaie oder so nicht dabei hatte und gerade nicht so viel auf der Bank hatte, die Miete bezahlen musste, wie auch immer. Er konnte es ihm nicht zahlen. Daraufhin drohte der Diener ihm mit Zwangsarbeit. Sein Nachbar ging vor ihm auf die Knie und sagte, bitte tu das nicht, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen, gib mir noch einen Monat. Aber der Diener des Königs wollte nicht darauf eingehen und übergab den Mann den Soldaten, dass sie ihn zur Arbeit zwingen sollte, bis der letzte Cent von den 250 Euro erarbeitet worden wäre. Der König hörte von diesem Vorfall und ließ den Diener wieder zu sich kommen. Was würdest du dem Diener sagen? Wie hättest du reagiert? Jesus selber hat diese Geschichte erzählt. Und er beendet sie so. Da sagte der König zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Mann nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und dann ergänzt Jesus: So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Wie ist das mit der Vergebung und dem Vergeben? Können wir vergeben? Nur die kleinen Sachen? Hat Vergebung Grenzen? Jesus zeigt uns hier dieses unveränderliche geistliche Gesetz, nämlich dass persönliches Erleben von Gnade und Vergebung automatisch Gnade und Vergebung bei unseren Mitmenschen produziert. Unsere Bereitschaft, anderen zu vergeben, ist der sicherste Indikator dafür, inwieweit wir Vergebung verstanden und selber erlebt haben. Aber wo verstehen wir die Tragweite, die Tiefe und Bedeutung von Vergebung? Ich möchte euch ein Bild zeigen, was mich sehr bewegt hat. Das habe ich vor einiger Zeit in der Zeitung gesehen, vielleicht ihr auch. Ich finde, dieses Bild sagt mehr als 1000 Worte, zumindest für mich. Dieses Bild zeigt einen Vater in der syrischen Stadt Aleppo. Und dieser Vater hält seinen toten Sohn im Arm. Als ich das Bild gesehen habe, ich habe mir das sofort abfotografieren müssen, weil es mich echt bewegt hat, tut es immer noch. Ich habe mich gefragt, was empfindet der Vater wohl? Trauer, Ohnmacht, Wut. Ich habe mich auch gefragt, wie es mir an seiner Stelle gehen würde. Und allein der Gedanke, es passiert mir jetzt gerade auch, schnürt mir die Kehle zu und mir kommen auch ein paar Tränen in die Augen. Ich habe mich gefragt, wie dieser Mann jemals in der Lage sein zu vergeben, was ihm und seiner Familie an Leid zugefügt wurde. Nachdem ich so eine Weile auf dieses Bild geguckt habe und darüber nachgedacht habe und echt traurig geworden bin, da dachte ich so, irgendwie verändert sich mein Blickwinkel. Ich habe nicht mehr so sehr daran gedacht, was wäre, wenn ich an seiner Stelle wäre, sondern ich habe Gott dahinter gesehen. Gott, der Vater, hält seinen Sohn Jesus in den Arm. Er, der die Welt oder der der Welt seine Liebe dadurch gezeigt hat, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ich habe in dem toten Sohn nicht mehr eins meiner Kinder gesehen, sondern Jesus Christus, von dem der Apostel Paulus schreibt, Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten. Als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch den Zugang zu Gott eröffnet. Wie ist das mit dem Vergeben? Können wir vergeben? Ja, auch wenn ich genau weiß, dass das nicht einfach ist, wenn wir auf das Kreuz schauen und begreifen, welch unverdientes Geschenk wir damit bekommen haben. Das ist der dritte Punkt, das unverdiente Geschenk des Kreuzes. Paulus schreibt im Kolosserbrief, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat Gott für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Es ist so, wie wir in dem Lied in Christus öfter singen, doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil. Siehst du die Notwendigkeit für Vergebung für dich, dass du Vergebung bekommst, ganz grundsätzlich, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, so ganz grundsätzlich, aber dann auch immer wieder täglich? Und wenn dir so vergeben worden ist und du ein Kind Gottes geworden bist, bist du dann auch bereit, anderen zu vergeben, ohne Wenns und Abers und so weiter, sondern vielmehr im Blick auf das Kreuz, an das Jesus ohne Wenn und Aber für dich gegangen ist. Seht ihr, ich glaube, wenn das in uns wächst, das Bewusstsein, dass wir Vergebung brauchen und auch die Bereitschaft, vergeben zu wollen, dann bin ich mir sicher, dass wir gemeinsam etwas und immer wieder etwas von dieser Schönheit der Vergebung erleben dürfen. Und das bringt mich zurück zu der ersten Geschichte von der südafrikanischen Mutter, die diese brutalen Morde ihres Sohnes und Ehemanns miterleben musste. Was möchten Sie von Herrn van de Broek, fragte sie der Richter. Sie sagte daraufhin, dass sie möchte, dass Herr van de Broek zu dem Platz geht, wo er ihren Mann verbrannt hat, und dort den Staub zusammenkehrt, denn damit wollte sie ihrem Mann im Nachhinein ein ordentliches Begräbnis geben. Mit hängendem Kopf zustimmend nickte der Polizist. Dann fuhr sie fort: Herr van de Broek hat mir meine ganze Familie weggenommen, aber ich habe noch eine Menge an Liebe übrig. Zweimal im Monat möchte ich, dass er zu mir ins Ghetto kommt und den Tag mit mir verbringt, sodass ich eine Mutter für ihn sein kann. Und ich möchte, dass Herr van de Broek weiß, dass ihm bei Gott vergeben ist und dass ich ihm ebenfalls vergebe. Und ich würde ihn gerne umarmen, sodass er auch weiß, dass meine Vergebung real ist. Und während sich die alte Dame dann durch den Gerichtssaal den Weg zu dem Angeklagten bahnte, der das gar nicht mehr mitgekriegt hat, weil er ohnmächtig geworden ist, stimmten die Zuschauer im Gerichtssaal das Lied Amazing Grace, How Sweet the Sound an. Ich glaube, Vergebung ist möglich. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du nichts gescheut hast, dass du nicht das Liebste, was du hattest, zurückgehalten hast, nämlich Jesus, sondern dass du ihn gesandt hast.